das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Rieber.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wir begrüßen Sie an diesem späten Samstagabend, an dem es viel zu berichten gibt. Und die Nachrichten hat heute Jens Rieber für Sie.
Schönen guten Abend auch von mir.
Und wir schauen direkt nach Israel, denn zum ersten Mal sind heute 4 Geiseln gleichzeitig von der israelischen Armee befreit worden. Auch der Vater von Noor Agamani wusste quälende 246 Tage lang nicht, ob seine Tochter überhaupt noch am Leben ist. Und heute nun ausgerechnet an seinem Geburtstag ist Noor wieder zu Hause. Das Schicksal der 26-Jährigen hatte nicht nur ihre Familie, sondern besonders viele Menschen in Israel und weltweit erschüttert. Sie war am 7. Oktober von der Terrororganisation Hamas auf einem Motorrad verschleppt worden. Die Bilder ihrer Entführung gingen um die Welt. Mit ihr wurden heute auch 3 Männer befreit. Noch immer sind viele weitere Geiseln in der Gewalt der Hamas. Trotzdem ist heute in Israel erst einmal große Erleichterung zu spüren. Nadja Armbrust.
Heute Mittag in Tel Aviv. Es ist Schabbat. Deshalb sind die Strände voll, als plötzlich verkündet wird: Sie sind lebend aus der Gefangenschaft der Hamas in Gaza zurückgekehrt. 246 Tage hat Noor hier im pinken T-Shirt auf diesen Moment warten müssen. Heute Vormittag wurde sie und 3 weitere Geiseln von israelischen Spezialkräften aus dem Gazastreifen befreit. Alle 4 wurden am 7. Oktober beim Supernova Musikfestival von Terroristen entführt. Laut dem israelischen Militär wurden sie in Nusserat, im mittleren Teil des Gazastreifens, festgehalten, umgeben von Zivilisten. Das Video von Noors Entführung ging um die Welt. Ihr Freund befindet sich noch immer als Geisel im Gazastreifen. Noors Mutter hat Krebs im Endstadium und immer wieder darum gebeten, ihre Tochter vor ihrem Tod noch einmal sehen zu dürfen. Die Geiselbefreiung wurde laut dem israelischen Armeesprecher über Wochen vorbereitet. Es handelte sich um eine hochriskante, komplexe Mission, basierend auf präzisen Informationen, durchgeführt bei Tageslicht in 2 getrennten Gebäuden, tief im Gazastreifen. Laut Beobachtern hatten sich die Kämpfe in dieser Region bereits in der vergangenen Nacht intensiviert. Eine Behörde der islamistischen Hamas berichtet von mindestens 210 getöteten Menschen. Wie viele direkt bei der Geiselbefreiung getötet wurden, all diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Israels Premierminister Netanyahu, der auch innenpolitisch unter Druck steht, nutzt den Moment für einen erneuten Appell. Wir erwarten, dass die Hamas alle Geiseln freilässt. Aber wenn nicht, tun wir alles, um sie nach Hause zu bringen. In Tel Aviv verlangen auch heute Unterstützer der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln von Netanyahu, einem Deal zur Freilassung der Geiseln zuzustimmen. Noch immer sollen sich 120 Verschleppte im Gazastreifen befinden. Mehr als 40 von ihnen wurden bereits für tot erklärt.
Nadja Armbrust in Tel Aviv. Was bedeutet die Befreiung der Geiseln nun politisch für Premierminister Netanyahu?
Premierminister Netanyahu hat heute befreite Geiseln getroffen und das auch medienwirksam begleiten lassen. Er kann diesen Tag natürlich nutzen, um zu zeigen, dass er Erfolg hat, dass möglicherweise ein Einsatz israelischer Soldaten, so wie heute im Gazastreifen, Sinn machen kann. Gleichzeitig steht Netanyahu eben innenpolitisch unter Druck. Es gibt Streit innerhalb der israelischen Regierung, innerhalb des Kriegskabinetts oder auch zwischen Netanyahu und seinen rechtsextremen Koalitionspartnern über die Frage des von beiden vorgestellten Abkommens oder eben auch, wie es eigentlich mit dem Gazastreifen weitergehen soll. Benny Gantz, ein Minister im Kriegskabinett, der hatte Netanyahu eigentlich ein Ultimatum gestellt. Das ist heute ausgelaufen. Beobachter sind eigentlich davon ausgegangen, dass er heute aus dem Kriegskabinett austreten wird. Das hat er nicht getan, denn heute ist eben ein besonderer Tag. Hier steht die Geiselbefreiung wirklich im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist es so, dass diese Themen und diese Streitigkeiten hier in der israelischen Politik, die werden nach diesem besonderen Tag heute auch eben zurückkommen.
Nun sollen bei der Befreiung der Geiseln ja auch viele Palästinenser getötet worden sein, darunter auch Kinder. Welche Rolle spielt das heute Abend?
tatsächlich eigentlich kaum eine, denn es ist eben so, dass die Geiselbefreiung heute im Mittelpunkt steht. Es ist noch nie vorgekommen, dass 4 Geiseln gleichzeitig lebend vom israelischen Militär in den letzten 8 Monaten des Krieges befreit worden sind. Und es ist eben auch so, dass das Schicksal der Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden, das ist das präsente Thema hier in Israel. Und es ist auch so, dass viele Israelis tatsächlich argumentieren und sagen, naja, wenn die Hamas eben Geiseln hinter Zivilisten im Gazastreifen versteckt, dann sei das eben etwas, wozu es komme, wenn es zivile Opfer gibt.
Vielen Dank nach Tel Aviv, Nadja Armbrust. Und zurück nach Deutschland, wo heute einen Tag vor der Wahl zum Europaparlament und vielen Kommunalwahlen bundesweit zehntausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Go vote, also geh wählen, hieß es hier in Berlin. Gewarnt wurde auch vor dem Erstarken rechtsextremistischer Parteien. Für viele überraschend ergriff in Leipzig auch eine Schauspielerin das Wort, die dieses Jahr schon in Hollywood für einen Oscar nominiert war. Manuel Mehlhorn.
Die Schauspielerin Sandra Hüller lebt hier in Leipzig. Es ist einer ihrer seltenen öffentlichen Auftritte heute. Es gehe ihr um die Demokratie, sagt sie, die durchaus anstrengend sein könne. Aber
was nicht anstrengend ist, ist morgen ins Wahllokal zu gehen und ein Kreuz zu machen. Vielleicht ruft ihr mal eure Großeltern oder andere Teile der Familien an. Das ist nicht lustig, ich meine das wirklich ernst und bittet sie, morgen wählen zu gehen.
Nach Angaben der Veranstalter sind es 20.000 Menschen, die am Nachmittag um den Leipziger Ring ziehen. Ihr Anliegen, die Demokratie verteidigen.
Es geht um die Demokratie, um den Erhalt der Demokratie. Keiner möchte in der Diktatur wach werden und möchte das für seine Kinder oder Enkelkinder.
Nur mit einer Demokratie können wir frei leben, auch wenn die Demokratie nicht perfekt ist.
Wir machen vor allen Dingen die Entwicklungen in Sachsen, Thüringen ganz große Sorgen bezüglich AfD.
Ein Zeichen gegen die AfD setzen, das will auch Meta von den Leipziger Omas gegen Rechts. Sie möchte nicht ihren vollen Namen nennen, wie viele hier.
Wir wollen keine rassistischen, diskriminierenden Parteien haben, die die Macht übernehmen, die auch Machtgelüste haben, die Leute aus dem Land werfen wollen.
Auch viele junge Menschen sind gekommen, Susanne Siegert aus Leipzig zum Beispiel. In TikTok-Videos klärt sie über den Holocaust auf. Mehr als 190.000 Menschen folgen ihr auf der sozialen Plattform. In ihrer Rede spannt sie den Bogen von damals zu heute.
Klar sieht man schon, dass irgendwie so Worte wie Remigration ganz stark anknüpfen an die Pläne der Nazis, die irgendwie auch überlegt haben, wo kann man Juden und Jüdinnen irgendwie hinschiften, damit sie hier in Deutschland nicht mehr sind. Und wohin das geführt hat, das wissen wir alle.
Wir sind ein Kontinent, in dem es so viele Kriege und Auseinandersetzungen der blutigsten Art gegeben hat. Ich wünsche mir schon, dass die Länder zusammenstehen und nicht auseinandergehen.
Viele hier glauben, dass morgen auch über die Zukunft eines demokratischen Europas abgestimmt wird. Sonntag früh öffnen in Deutschland die Wahllokale.
Auch vor der vergangenen Europawahl waren viele Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Damals 2019, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Heute gibt es Krieg in Europa und andere internationale Krisen. Jörg Schönborn in unserem ARD-Wahlstudio in Berlin. Wie wirkt sich das auf die Wahl morgen aus?
Die gesellschaftliche Stimmung ist seit anderthalb Jahren wirklich in Moll. Das bewirkt, dass Menschen anders auf ihr Leben, auch auf ganz persönliche Dinge blicken. Ich zeige das mal anhand einer Frage, die wir seit 25 Jahren stellen. Schauen Sie eher mit Zuversicht oder eher Beunruhigung in die Zukunft? Diese orange Kurve ist die Zuversichtskurve. Und man sieht, dass sie hier in den 2000er Jahren mal tiefer, aber dass wir im Moment 17% zuversichtlich, 77% beunruhigt, schon eine extreme Situation haben. Historisch wirklich eine ungewöhnliche Stimmung. Und das wirkt sich darauf aus, was Menschen besorgt, wie sie politische Themen sehen. Und da hat sich verglichen mit der letzten Europawahl, das hier sind die Veränderungen, die Skala der Sorgen verändert. Ganz oben steht jetzt die Sorge, dass Kriminalität massiv zunimmt. 74% sagen, ja, das ist so. Plus 20 Punkte gegenüber der letzten Wahl. Das Thema Klimawandel ist immer noch stark. 2/3 besorgt es, aber eben deutlich weniger als zuletzt. Und dass der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark werden könnte, besorgt rund 60%. Auch hier ein deutlicher Anstieg. Und das hat natürlich damit zu tun, dass hinter uns Jahre liegen mit den höchsten Zuwanderungszahlen, die wir in der Bundesrepublik hatten.
Ja, so Themen, die auch die Bundesregierung beschäftigen. Welche Bedeutung hat die Arbeit der Ampelkoalition für diese Wahl?
Europawahlen sind traditionell Abrechnung mit Bundesregierungen. Und da die jetzige Bundesregierung im Moment ziemlich schlechte Zeugnisse hat, muss sie sich morgen schon, ja, sag mal, auf einen kritischen Wahltag einstellen. Wir haben versucht, das Zeugnis mal in 3 Kopfnoten zu machen, was sie bislang inhaltlich auf den Weg gebracht hat. Damit sind 71% unzufrieden, wie sie die Politik den Bürgern erklärt und vermittelt, 85% unzufrieden und wie die Parteien miteinander umgehen, ebenfalls 85%. Das führt insgesamt für die Bundesregierung zu einem Zufriedenheitswert, der nur 22% beträgt. Ein bisschen gestiegen in den letzten Wochen, aber immer noch sehr niedrig. Könnte denn eine CDU-CSU-geführte Regierung die Aufgaben besser lösen? 39% ja, 49% nein. Das heißt, auch die größte Oppositionspartei kann nicht mit allergrößter Zuversicht in den Wahltag gehen. Das hat auch damit zu tun, dass es bei der Europawahl ja keine 5%-Hürde gibt. Im Moment haben 7 Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, Mandate dort im Parlament. Also es wird sicherlich ein ungewöhnliches und ein spannendes Wahlergebnis morgen Abend.
Tja, mehr dann also morgen. Da berichtet ihr hier im Ersten in einer Sondersendung live ab 17.30 Uhr. Für heute Dankeschön, Jörg Schönborn.
Danke nach Hamburg.
Und ausgerechnet heute, einen Tag vor dem wichtigen Wahltag in vielen deutschen Kommunen und Europa, kommen aus Berlin alles andere als konstruktive Töne. Eine gute demokratische Streitkultur ist wichtig. Aber wird da nicht gerade auch aus wahltaktischem Kalkül mal wieder ein Ampelstreit vom Zaun gebrochen, fragt man sich. FDP-Chef Lindner erinnert die SPD an den Koalitionsvertrag und warnt in diesem Zusammenhang sogar vor einem Koalitionsbruch. Es geht, wie so oft, ums Geld, um den Bundeshaushalt fürs kommende Jahr. Für eine Abschaffung der Schuldenbremse müsse die SPD sich Mehrheiten jenseits seiner Partei suchen, so Lindner. Den Sparkurs des Finanzministers wiederum hatte SPD-Chef Lars Klingbeil scharf kritisiert. Jan-Peter Bartels.
Die SPD feiern wollen sie heute in Duisburg beim Wahlkampfabschluss. Nicht leicht heutzutage, obwohl die Parteiprominenz in der ersten Reihe fröhlich Selfies macht. Zum einen, weil mal wieder Demonstranten stören. Zum anderen, weil mal wieder ein Ampelstreit in den Schlagzeilen ist.
Ich bin schon ziemlich genervt, weil immer wieder das gleiche Thema auftaucht. Und die FDP immer wieder damit droht, ja, auszubrechen, dann soll sie es tun.
Ich habe mir da schon noch mehr von erhofft und ich wünsche mir eigentlich auch mehr, dass da halt einfach der demokratische Zusammenhalt auch gezeigt wird.
Ich finde, Streit gehört zur Demokratie. Da bin ich nicht von genervt, ich finde, das belebt die Demokratie.
Er hat, so gesehen, die Demokratie heute belebt, mal wieder per Bild. Ein lauter Ruf nach Haushaltsdisziplin, gerichtet an die SPD. Und die CDU kommentiert hämisch den neuen Ampelstreit über die Schuldenbremse. SPD-Chef Klingbeil legt heute trotzdem wieder nach.
Wir haben überhaupt nichts davon, wenn wir in 10, 15 Jahren feststellen, wir haben uns an die Schuldenbremse gehalten, aber wir haben nicht in unsere Zukunft investiert.
Es ist ein Hickhack seit Wochen. Im April beschließt die FDP einen 12-Punkte-Plan. Sie will die Rente mit 63 abschaffen, will stabilisieren und sparen. Im Mai wieder Schlagzeilen. Der Finanzminister blockiert kurzzeitig das Rentenpaket, um Haushaltsdisziplin anderer Ministerien zu erzwingen. Wenig später ein 5-Punkte-Plan der FDP. Sie fordert eine strenge Sparpolitik. Ihr Credo auch aktuell wieder.
Die Schuldenbremse ist nicht nur ein Gebot der Verfassung, sie ist auch gerade in der jetzigen Situation unserer Wirtschaft, sie ist auch ein Gebot der ökonomischen Klugheit.
Vom Kanzler bekommt der Finanzminister zwar Rückendeckung bei der Schuldenbremse, doch die Angriffe darauf aus der SPD gehen weiter. Und die Dritten im Bunde stehen irgendwie dazwischen.
Die Lehre der letzten Jahre ist doch, wir machen gute Arbeit, aber wenn wir sie ja gut darstellen wollen, dann sollten wir aufhören zu streiten, erst recht bei so hochzentralen Themen wie dem Haushalt.
Für die Ampel und ihre Anhänger geht es also mal wieder um Streit, Leid und Aufmerksamkeit. Alles nah beieinander, gerade im Wahlkampf.
Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Jens.
Gerne. US-Präsident Biden ist zu einem Staatsbesuch in Paris eingetroffen. Gemeinsam mit seiner Frau wurde er vom französischen Präsidenten Macron empfangen. Biden bekräftigte, die USA stünden bei der Unterstützung der Ukraine an der Seite Frankreichs. Allerdings wurde auch deutlich, dass er Macrons Ankündigung kritisch sieht, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Am Flughafen Köln-Bonn ist gestern ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrorgruppe Islamischer Staat verhaftet worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, knapp 1.700 US-Dollar auf ein Konto des sogenannten IS überwiesen zu haben. Nach Informationen der deutschen Presseagentur hatte sich der Mann vergeblich als Ordner bei Nebenveranstaltungen zur Fußball-Europameisterschaft beworben. Zuerst hatte darüber die Bild-Zeitung berichtet. In den süddeutschen Überflutungsgebieten läuft das Wasser nur langsam ab. In Passau wird erst allmählich sichtbar, wie viel Schlamm die Fluten in die Altstadt gespült haben. In Regensburg bleiben die Schutzwände gegen das Hochwasser der Donau vorerst stehen. Für morgen Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor weiteren kräftigen Schauern und Gewittern. Der ehemalige US-Astronaut William Enders ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Er kam beim Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben. Enders gehörte 1968 zur ersten bemannten Mondmission der NASA. Aus dem Apollo-Raumschiff schoss er ein Foto, das unter dem Namen Earthrise weltbekannt wurde. Es zeigt im Vordergrund die Mondoberfläche und darüber die Erde im unendlichen Schwarz.
Es hätte so schön sein können. In der Handball-Königsklasse standen heute die Halbfinals mit deutscher Beteiligung an. Am Ende gab es aber leider kein Happy End, denn der SC Magdeburg und auch der THW Kiel haben den Einzug ins Endspiel der Final Four in der Champions League verpasst. Magdeburg kassierte eine bittere Niederlage gegen den dänischen Club Aalborg und Barcelona hat die Finalträume der Kieler beendet. Florian Nass.
Besonders groß war die Enttäuschung beim SC Magdeburg. Der deutsche Meister und Pokalsieger, der zudem im November den Titel des Clubweltmeisters gewonnen hatte, verpasste den Abschluss einer perfekten Saison. Der dänische Meister Aalborg in Rot lag erst 64 Sekunden vor dem Ende, erstmals mit 2 Toren in Führung. Magnusson brachte Magdeburg noch einmal heran, verkürzte auf 26-27. Kurz vor Schluss bejubelte Aalborg dann aber das 26-28, die Entscheidung und der Finaleinzug für die Dänen. Das Endspiel verpasste anschließend auch der dreimalige Champions-League-Sieger THW Kiel gegen Barcelona. Die Norddeutschen scheiterten reihenweise am überragenden gegnerischen Torhüter Emil Nielsen. Nach dem 9:15 Pausenrückstand geriet die Partie für Kiel dann zur Blamage. Mitte der zweiten Hälfte lag Barcelona bereits mit 10 Toren vorne. Am Ende verliert der THW Kiel mit 18:30 und spielt morgen gegen Magdeburg nur um Platz 3.
Und zum Abschluss noch der Blick aufs Wetter. Morgen am Wahlsonntag. Carsten, bleibt's denn weiter nass? Also Schirm einpacken und damit auch angespannt in den Hochwassergebieten?
Leider, ich würde ja gerne etwas anderes erzählen. Die Menschen werden wahrscheinlich auch froh, wenn es endlich mal trocken ist. Aber wir sehen in unseren Wetterkarten, auf den Wettermodellen wirklich auch im Verlauf der nächsten Woche immer wieder weiteren Regen, wenngleich Stand heute nicht mehr in der Intensität wie beim letzten Wochenende. Aber hier die Regenradarbilder des heutigen Abends ab 19 Uhr. Es ziehen immer wieder weitere, zum Teil auch stärkere Regenschauer über den Süden Baden-Württembergs und Bayerns hinweg. Den meisten Regen gab es heute am Königssee in St. Bartholomä. Dort fielen 44 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Es gab auch einzelne Sturmböen. Hagel war auch dabei. Wir blicken nach vorn. Morgen im Verlauf des Sonntags erwarten wir ebenfalls genau auf diesem Streifen weiteren Regen. Die stärksten Schauer und Gewitter eher in den Alpen und am unmittelbaren Alpenrand. Und auch am Montag zu Wochenbeginn fällt im Süden Regen, wobei dann auch im Nordwesten ein neues Regentief herankommt. Hier auch übrigens mit kühlerer Luft. Das sehen wir gleich noch bei den Aussichten. Erstmal jetzt zu den nächsten 24 Stunden. Jetzt in der Nacht klingen diese Regenfälle im Süden allmählich ab. Morgen früh, morgen Vormittag wird es auch mal vorübergehend trocken sein. Ansonsten startet der Sonntag verbreitet mit Sonnenschein. Also die meisten Menschen, die morgen zur Wahl gehen, die können wirklich sich über sonniges Wetter, vor allem in der Mitte, freuen. Und dann kommt eben am späten Nachmittag zum Abend kommen die stärkeren Schauer und Gewitter erneut im Süden an der Grenze zu Österreich und zur Schweiz auf. Im Norden gibt es ein paar dickere Wolken mit etwas Regen. Die Temperaturen nachts 5 bis 15 Grad tagsüber, 20 bis 23 Grad im Südosten, 14 bis 17 Grad im Nordwesten. Und wechselhaft geht es auch in der neuen Woche weiter. Ab Dienstag erleben wir deutschlandweit bei Aprilwetter Temperaturen von unter 20 Grad.
Dankeschön, Carsten. Ja, das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Vor der Europawahl morgen spricht Pfarrer Benedikt Welter über anregende Gespräche in der Politik.
Tja, morgen am großen Wahlsonntag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Ingo Zamperoni.
Wir sagen Tschüss.
Und kommen Sie gut durch Nacht.